Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, in den letzten Tagen gab es immer wieder Verwunderungen in Europa über die Frage, was bedeutet Meinungsfreiheit, Redefreiheit in den USA und was bedeutet sie in Europa. Neuestes Beispiel sind die Tech-Unternehmen, die jetzt alle diese regulative und ethischen Kodexe über Bord geworfen haben nach der zweiten Einsetzung von Donald Trump als Präsident in den USA. Es gibt jetzt schon neue Dekrete, über das wollen wir heute sprechen. Bevor wir in alle Details gehen, welche Meinung Meinungsfreiheit nutzen Sie selbst für sich?
Wenn wir jetzt von juristischen Fragen absehen, versuche ich alles, was ich sage, ob das eine Meinung ist, ob es ein Argument ist, ob es eine emotionale Aussage ist, ob es eine Einschätzung ist, also die gesamte Kommunikation so durchzuführen, dass ich den Respekt vor denen, mit denen ich spreche und über die ich spreche, so gut wie möglich umsetze. Natürlich scheitere ich daran, wie alle anderen auch. Also irgendwann gibt es dann eine Bewertung oder auch eine kleine Bösartigkeit. Aber ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen und es zu vermeiden. Ich glaube, dass unabhängig, wie gesagt, des Rechtlichen, wir in der Moderne im 21. Jahrhundert lernen sollten, und ich gebe Mühe, das auch zu tun, die andere Person anzuerkennen. Das ist eine Grundlage übrigens der Streitkultur, der demokratischen Streitkultur, die Anerkennung des Menschen an sich und auch des konkreten Menschen. Und das führt dazu, dass das Ob, das Was und das Wie ich spreche oder schreibe, jedenfalls in Kommunikation trete, ein Stück davon geprägt ist mehr, als wenn alles, auch Affekte, Emotionen, Aggressionen in diese Kommunikation hineinfließen. Wie gesagt, es ist ein Versuch. Ich scheitere dabei. Ab und zu merke ich das. Dann fühle ich mich ein bisschen unwohl, versuche das Unwohlsein in Lernen zu übersetzen und hoffe, dass ich es besser machen werde.
Nun gibt es in der Philosophie eine Disziplin und das ist die Freiheit. Aber diese Freiheit ist nicht in Stein gemeißelt, formuliert, definiert, sondern es gibt unterschiedliche Zugänge. Wir sehen das am Thema der Redefreiheit zwischen USA und Europa. Selbst in Europa zwischen einzelnen Ländern wie Holland oder Deutschland gibt es große Unterschiede. Diese Freiheit wird zum Teil für uns in Europa als Bedrohung gesehen, wenn sie absolut ist. Namentlich die Redefreiheit, wie sie Elon Musk jetzt immer wieder einfordert. Ohne dass wir zuerst auf die juristische Ebene gehen, auf die philosophisch-ethische, welchen Zugang müssen wir jetzt auswählen für eine demokratisch-friedliche Zukunft?
Also es gibt erstens, auch wenn wir über Freiheit reden, gerade der Philosophie, die Freiheit von etwas, die Freiheit zu etwas. Das heißt, die wichtigste Freiheitsbedingung in der Moderne ist auch, dass gerade der Staat und alle Institutionen der Macht uns Menschen nicht mehr vorzuschreiben haben, was wir sagen und uns sanktionieren für das, was wir sagen. Im Maximalpunkt dieser Tendenz sind die Diktatoren lebensgefährlich und die Meinungsfreiheit deswegen in diesen Ländern ja immer noch möglich. Also jeder Mensch kann sich entscheiden zu sagen, was er denkt, aber die Sanktion, die Konsequenz für das, was er sagt, ist vor allen Dingen dann, wenn es durch staatliche Autoritäten geregelt ist, in diesen Ländern manchmal sogar tödlich. Der zweite Punkt ist, dass selbst in einer freien Gesellschaft ich jedes Mal frei, und das ist die Spiegelseite der Freiheit, verantwortlich und verantwortlich gemacht werden können, sagen kann, was ich sagen will. Aber diese Verantwortung, was und wie ich sage, ist wiederum in einer grenzenlosen Freiheit die Möglichkeit des grenzenlosen Widerspruchs. Das ist eine Freiheitskultur, in der man auf diesem Weg auch der Dialoge, der Widersprüche zwei Gefahren erkennen kann. Erstens die Enthemmung, die, wenn sie erst einmal im öffentlichen Raum stattgefunden hat und erst recht im digitalen Raum, sowohl in persönlichen Beleidigungen als auch in Lügen, wie aber auch in furchtbaren Bemerkungen dahingehend endet, dass der Empfänger dieser Bemerkungen auch in eine Gefahr gerät, aber auf jeden Fall merkt, dass er in seiner Substanz als Mensch getroffen wird. Die zweite Konsequenz ist eine Veränderung der Standards und damit eine Verrohung der Mindeststandards. Und das erkennen wir ja schon bei Kindern, aber erst recht im digitalen öffentlichen Raum, dass wir immer wieder doch erstaunt sind, dass die Grenzenlosigkeit nach unten, also die Grenzenlosigkeit des Unzivilisierten, anscheinend bodenlos ist. Das verändert, wenn man es zu Ende denkt, die Gesellschaft sowohl im politischen Bereich, aber auch im alltagskommunikativen Bereich. Hier wird es dann problematisch, weil wenn im Alltag Menschen sich begegnen und in einer solchen Art und Weise, wie wir es beschrieben haben, ihre alltägliche Kommunikation durchführen, dann entstehen aggressive und zerstörerische gesellschaftspolitische Prozesse, die das Gegenteil von Zivilisiertheit sind.
Nehmen wir jetzt konkret die Beispiele, die im Raum stehen. Die Tech-Unternehmer, die sich verabschiedet haben von Faktencheck, von Einwänden gegen antisemitische oder rassistische Formeln und so fort. Die Europäische Union verbietet das. Viele Länder haben Nationalgesetze, die das verbieten, ist zum Teil strafbar. Da prallen jetzt zwei Rechtsgrundsätze, aber auch zwei Philosophien aufeinander.
Da bin ich ganz Ihrer Meinung und deswegen noch einmal, die Amerikaner haben den Fifth Amendment hinzu zur Verfassung beschlossen, zusätzlich damit der Meinungsfreiheit eigentlich eine Grenzenlosigkeit zu geben. Und im Rahmen einer solchen rechtlichen und rechtsphilosophischen Gestaltung ist es selbstverständlich, dass jeder Bürger, jede Bürgerin in diesem Land sagt, was er oder sie oder es sagen wollen. Und wenn man darauf angesprochen wird, sich auf dieses Fifth Amendment auch berufen kann. Das ist eine Konzeption, die ich gar nicht in Bewertung erst einmal stellen will, sondern es ist eine Freiheitskonzeption, die wie alles, was aus der amerikanischen Philosophie her, wie Menschen miteinander leben sollen, die Eigenverantwortung mit berücksichtigt. Die Amerikaner leben von der, man könnte sagen, Hoffnung, man könnte sagen Illusion, man könnte aber auch sagen berechtigten Annahme, dass der mündige Mensch selbst verantwortlich ist, das heißt, sich selbst reguliert im Rahmen der Wettbewerbe, die stattfinden und damit auch der Kommunikationswettbewerbe. Also welche Nachteile und Vorteile erlebe ich, wenn ich grenzenlos rede, schreibe, poste? Ist es am Ende des Tages eine Gleichgewichtigkeit der Kräfte im Netz, die sich begegnen, oder gibt es Schieflagen? Und die Amerikaner neigen dazu, diese Schieflagen wiederum im eigenen dynamischen Alltag und Wettbewerb zu regeln, währenddessen wir Europäer eingreifen. Die Eingriffsfrage, was die Meinungsfreiheit angeht, ist in Europa und vor allen Dingen in Deutschland tief verknüpft mit dem Dritten Reich, der Propaganda-Institutionen, die sich dort staatlich in einer Art und Weise entwickelt haben, die einen großen Sprung bis dahin in der politischen Kommunikation waren. Und sie ist auch daran gekoppelt, dass Menschen im Rahmen auch der Meinungsfreiheit, auch der staatlichen, entmenschlicht wurden. Wir wissen, dass nach 1945 die UN gegründet wurde. Wir wissen, dass nach 1945 die Frage der Menschenrechte eine ganz neue Dimension erhalten haben, als Spiegelbild, als endgültige Antwort von Auschwitz, wo die Idee von Auschwitz ihren Endpunkt der Vernichtung hatte, nämlich dass Menschen bestimmen, wer ein Mensch sein darf oder nicht. Im Rahmen der Meinungsfreiheit wurde der Jude entmenschlicht und war dort am Ende nicht mal mehr ein Name, sondern eine Nummer und ein materialisiertes Wesen, das zur Vergasung freigegeben wurde. Die neue europäische Kultur, vor allen Dingen in Deutschland, schließt daraus, dass mit der Meinungsfreiheit es eine Grenze geben muss in der Abwägung zu Menschenrechten. Das heißt, dort, wo ein Mensch in seinem Menschsein beleidigt wird oder dort, wo eine Gruppe gegen eine andere Gruppe aufgrund ihrer gruppenbezogenen Eigenschaften stereotypisiert gehetzt wird, dort ist eine Grenze der Meinungsfreiheit auch in Deutschland repräsentiert. Angesiedelt übrigens im Strafrecht. Gleichzeitig wird mit einem Strafrecht sanktioniert die Holocaustleugnung. In Amerika können Sie in jeder Stadt zu jeder Zeit mit SS-Uniformen und dem Hitlergruß eine Parade abfahren und dabei Hitler und die Nazis imitieren. In Deutschland und Europa ist das strafbar. Nun kann man sich darüber streiten, ob diese Einschränkung, also dieser Balken, der die absolute Meinungsfreiheit eindämmt, die Conditio sine qua non, also das a priori für eine demokratische Meinungsfreiheit ist, und darüber wird ja auch gestritten. Wir haben aber auch eine solche Phänomenologie in Europa, was Parteien angeht, währenddessen wir in Amerika uns gewahr sein müssten, dass eine Nazi-Partei für Wahlen selbstverständlich kandidieren könnte. Diese zwei Phänomenologien prallen jetzt, aber schon viel länger als jetzt, mit den Netzgiganten zusammen. Die Europäer sagen, es gibt keinen rechtsfreien Raum. Die Würde des Menschen gilt immer und überall im europäischen Raum und kann deswegen auch im Netz nicht überwunden werden. Die Amerikaner sagen, was wir analog machen, können wir auch im Netz. Und auch im Netz gilt die absolute Meinungsfreiheit. Und wenn man eine Stufe tiefer geht, hat diese Positionierung mit einem Präsidenten Trump, der die Lüge in den Vordergrund seiner eigenen Erzählungen genommen hat, mit den Tech-Giganten noch eine weitere Dimension. Wenn die Lüge möglich ist, also wenn die Meinungsfreiheit alles deckt, dann sind wir auf dem Weg der Entmündigung des Menschen. Denn die Lüge versucht, das Wissen zu zertrümmern. Das Wissen ist aber wiederum die Voraussetzung der modernen Demokratie. Denn die setzt voraus, dass es den mündigen Bürger gibt. Und der mündige Bürger wird entmündigt, wenn er nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen argumentiert. Die Amerikaner würden uns darauf antworten, fair enough, aber letztendlich nehmen wir den Bürger viel mündiger als ihr, denn wir trauen ihm zu, zwischen Lügen und Tatsachen zu unterscheiden. Hier sehen Sie auch ganz grundsätzliche andere Menschenbilder, die eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz, Trump ist eher der Vertreter des zerstörenden Zynikers.
Tatsachen werden zur Meinungssache. Der Kanon des Wissens ist bedroht. Wenn wir das jetzt mal politisch umdeuten und vielleicht kurz die NS- und Nazi-Konnotation in der ganzen Fragestellung weglassen. Die rechtspopulistischen Parteien drängen darauf, dass es eine Deregulierung gibt, dass der Mensch und das Individuum freier agieren kann, nicht mehr vom Staat kontrolliert wird. Das betrifft dann auch die Rede- und Meinungsfreiheit, also dass man sozusagen eher amerikanische Zustände hier hat. Wieso soll das nicht so sein? Zählen Sie als Philosoph nicht auf die Maxime der Vernunft, dass die Vernunft sich dann doch durchsetzen wird?
Also wir haben gelernt, spätestens 1945, am 27. August, vor 80 Jahren, und zwar in einer Brutalität, die man weder verdrängen kann noch verleugnen kann. Wohin es führt, wenn man sich nur auf die Vernunft verlässt. Es gibt ja diesen Satz, wie konnte das Land der Dichter und Denker zum Land der Richter und Henker werden? Die Anmutung, dass wenn man nur genug gebildet ist, vernünftig ist, argumentativ ist, man ein anständiger Mensch wird. Ich nehme den Begriff anständig raus, weil er zu moraltheoretisch ist, aber ein Mensch, der das Richtige tut, jedenfalls nicht das Falsche. Wir haben gelernt, dass die Tatsache einer kognitiven Bildung auch noch lange nicht die emotionale Bildung kompensiert. Also dass jemand, der auf der Bühne Goethe rezitieren kann, am Abend danach auch morden kann. Was nichts daran ändert, dass der einzige Weg zur Emanzipation des Menschen seine Vernunft bleibt, da greifen ja die Trumps und die Tech-Unternehmer und die Lügner an. Zweitens, die Behauptung auch in Europa der rechtsextremistischen Parteien, übrigens nicht nur von ihnen, man könne doch nicht sagen, was man sagen will, weil die Meinungsfreiheit nicht frei sei, stimmt ja nicht. Wäre es so, dann müsste die AfD ja schon längst verboten sein. Wäre es so, dann wäre Ungarn mit seinem Premierminister schon längst nicht mehr da, wo er ist. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Rechtsextremisten Sie sind diejenigen, die die Meinungsfreiheit, wenn sie an der Macht sind, einschränken. Ein Beispiel, in gewissen Schulen, auch in Amerika, kann man nicht mehr jedes Buch lehren. Man kann nicht mehr lesen. Wenn der amerikanische Präsident jetzt sagt, es gibt nur Männer und Frauen, dann unterbricht er die emanzipatorische Entwicklung. Ja, es gibt Männer und Frauen, aber es gibt Menschen, die sich sowohl in ihrer Sexualität biologisch als auch in ihrer Identität anders bezeichnen. Und wir erleben doch in Europa jedenfalls, ob das in Frankreich mit Le Pen ist, ob das mit Herrn Kickl ist. Ich glaube, das ist eines der besten Beispiele in Österreich. Ein Mann will Volkskanzler werden. Dieser Begriff ist eindeutig mit Hitler verbunden. Er kann es sagen, er hat es gesagt. Er wurde nicht vor Gerichten davon abgebracht und er kandidiert jetzt als Kanzler Österreichs. Also wir sind selbst mit den Einschränkungen, die wir haben, doch sehr nah an der absoluten Meinungsfreiheit. Nur, und jetzt kommt der Punkt, um den es geht. In dem Moment, wo es aber einen ganz konkreten Menschen betrifft oder eine Menschengruppe, sagen wir, es gibt eine Schutzfunktion, die die Demokratie neben den Menschenrechten hat, nämlich den Schutz der Minderheiten. Und ich glaube, dass das in der Abwägung ein großes Gewicht hat. Wären wir so zivilisiert, wie wir annehmen, dass wir sind, dann bräuchte man über die Meinungsfreiheit, das absolute Meinungsfreiheit, ja gar nicht mehr denken. Sind wir es? Diese Frage muss sich jeder Hörer und Hörerin jetzt selbst stellen.
Was sagen Sie denn den anderen Minderheiten, die durchaus auch zu Mehrheiten werden können, nämlich die, die sich abgehängt fühlen und sagen, wir dürfen nicht mehr sagen, was sie denken, wir werden eingeschränkt, nur noch der Stammtisch funktioniert, aber nicht die Öffentlichkeit, wir werden verdrängt, die öffentlich-rechtlichen Medien lassen unsere Stimme nicht mehr zu. Was sagen Sie denn all diesen Menschen?
Aber selbst wenn das stimmen sollte, stellen wir uns mal auf deren Position. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man die Perspektive solcher Menschen annimmt und wir stellen es auf dieser Position. Selbst wenn das so wäre, haben diese Menschen wie noch nie übrigens in der Kommunikationsgeschichte einen unmittelbaren Weg, ihre Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen und das ist das Netz. Das tun sie auch und sie tun es wirklich ungefiltert. Sie tun es teilweise auch hetzend, beleidigend, aggressiv, teilweise auch mit verbaler Gewalt, geistige Brandstiftung ist im Netz Alltag. Das heißt, sie sind nicht stumm gestellt, weil, so wie sie behaupten, ich sehe das anders, aber nochmal, wir stellen uns auf diese Position, sie im öffentlich-rechtlichen Programm nicht stattfinden oder in den etablierten Printmedien. Ich finde ja gerade, dass das Besondere am Netz, die Anarchie und die Gleichberechtigung, dass jeder, der in das Netz geht, erst einmal die gleiche Ausgangslage hat, für die nächsten Jahrzehnte und wahrscheinlich das nächste Jahrhundert, für eine Partizipation, wie es sie noch nicht gab und gut, dass es sie jetzt gibt. Aber auch in dieser Kommunikationspartizipationsform müssen wir uns darüber unterhalten, und gar nicht jetzt über Gesetze nur unterhalten, dass wir eine ganz bestimmte Verregelung schaffen, in der der Dialog, in der Respekt und in der Anerkennung des anderen Menschen, es muss nicht seine Meinung sein, in minimaler Art und Weise repräsentiert ist. Das ist es nicht. Zweitens müssen wir uns darüber bewusst sein, dass diese Art von Kommunikation eine höchst manipulative ist, wo Bots und andere so tun, als ob Menschen sich miteinander unterhalten. Und drittens, es ist mittlerweile leider eine Propaganda-Instrumentation geworden, wie es sowas auch noch nie gegeben hat. Das heißt, es sind Herausforderungen. Und ich bin überzeugt übrigens, wir werden sie im Großen und Ganzen auch irgendwie wieder bewältigen. Nur, ob jetzt analog, öffentlicher Rundfunk oder im Netz, gibt es Mindeststandards, auf die wir uns einigen können, um die Meinungsfreiheit grenzenlos zu halten? Oder führt eine grenzenlose Meinungsfreiheit dazu, dass sie sich gegen ganz bestimmte Gruppen so darstellt, dass sie gar nicht mehr in diesem Meinungswechsel auftreten, sondern dadurch existenziell, körperlich und persönlich bedroht oder gar auch mit Gewalt konfrontiert werden? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ich halte die Frage noch nicht für beantwortet. Wir sind in einem ganz kurzen Prozess. Ich sehe aber nur, je autoritär die politischen Bewegungen sind, je autoritärere Staaten damit umgehen, desto brutaler, gnadenloser und grenzenloser nutzen sie diese Meinungsfreiheit, um Menschen zu entmündigen.
Und zum Schluss die Frage, um zum Anfang zu kommen, nochmals nach der Res Publica. Die öffentlichen Plattformen, zu denen eben heute nicht mehr nur Medien mit journalistischen Kriterien oder Regeln gehören, sondern eben auch das Netz und so weiter und so fort. Der Marktplatz ist größer geworden. Da kommen jetzt zwei Plattformen zueinander mit asymmetrischen Ausgangslagen. Wie kann sich die sogenannte Qualitätspresse mit ihren eigenen Beschränkungen dann durchsetzen im öffentlichen Raum?
Der Journalismus ist der Tatsache verpflichtet, der Berichterstattung der Dinge, die stattfinden. Sie ist ein selbstkontrollierendes Modell, das sich gegenseitig auch kontrolliert in der Pluralität der Medien, die es gibt, aber auch innerhalb des Mediums, die Tatsachen, die Analysen zu trennen und zu berichten, was zu berichten ist. Dabei gibt es immer Subjektivität, dabei gibt es immer Fehler, aber es ist eine qualitative Arbeit, die dann in Kommunikation auch im Netz wiederfindbar ist. Das Netz an sich, also wenn ich oder wer auch immer ins Netz geht, ist eine anarchisch-individuelle Aussage, die weder qualitativ noch in irgendeiner anderen Form den Anspruch erhebt, dass es eine Qualität über meine persönliche Intervention hinaus haben muss. Und deswegen sind die beiden Teile, obwohl sie sich im Netz dann wiederfinden, nicht vergleichbar. Das Internet ist eigentlich heute der Marktplatz. Oder Sie können auch das Speaker's Corner in London nochmal vor Augen haben. Da stellte sich jemand auf eine Kiste und sprach in den Park hinein, was er denkt oder was sie fühlt oder was sie meint. Und alle hörten zu und fragten auch gar nicht, ist das jetzt ein Professor oder ist das jetzt eine Journalistin, sondern da steht ein Mensch und der erzählt der Welt, was dieser Mensch erzählen will. Das muss man auch dann doch wieder ins Bewusstsein bringen. Und so gesehen finde ich, alles, was wir jetzt analog diskutieren, wie zum Beispiel Speaker's Corner, ist die Grundlage dessen, was wir im Netz wiederfinden, nur mit ganz anderen Konsequenzen. Weil diese Person erreicht viel mehr Menschen, sie kann manipulieren, wen sie erreicht, die Algorithmen, und das ist ein letztes entscheidendes Stichwort, die Algorithmen verschieben und verändern selbst das, was die Sprecher und Sprecherinnen vielleicht wollten oder die Beteiligten, auf einem ganz bestimmten Aufmerksamkeitspotenzial, das mit den Absendern, also den Sprechenden, gar nichts mehr zu tun hat, sondern mit dem Unternehmen, das sehr viel Geld verdienen will, indem es das Ganze immer mehr dramatisiert.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.